Ja, wir lesen jetzt die Lehrrede von Apanaka Sutta und wir haben schon fast fertig gelesen, bis bald wird er fertig. Und die inhaltlich ist dieses, Buddha besucht einmal ein Dorf namens Sala, da lebten sehr viele Brahmanen und dieses Dorf gehörte eigentlich in Kosala, Bereich im Kosala-Königreich. Das war der mächtige Königreich damals in Indien. Und der König hieß dann Pasenadi Kosala. Und er war auch ein Unterstützer von Buddha und seine Frau auch. Und er hat auch diesen sehr viele Kloster gespendet, dem Buddha. Und da, diesem Brahmanendorf, die waren sehr neugierige Menschen. Sehr neugierig. Sie haben eigentlich sehr, deshalb, weil sie sehr, sehr neugierig, auch sehr, dass sie so sehr kritisch waren. Sie waren sehr kritisch. Das ist nicht alles, dass sie geglaubt, was die religiöse Menschen gesagt haben. Und aber deshalb sind auch sehr viele religiöse Lehrer diesen Dorf besucht, weil sie gerne mit diesen Menschen reden wollten. Und beide Seiten, dass sie wollten mit den Lehrern sehr gerne reden und auch die Lehrer wollten auch mit diesen Menschen gerne reden. Und eines Tages, das habe ich gesagt, ist besuchte der Buddha diesen Dorf und die Leute haben gehört, dass der Erhabene, der Buddha, eigentlich dann zu ihnen gekommen ist. Und sie haben schon von ihm gehört, vielleicht einige Leute haben ihn gesehen. Und sie haben die Eigenschaften der Buddha sehr, sehr, sehr gut gehört. Der ist vollkommen erwachter. Und guter Lehrer. Und was er sagt, tut er, was er tut, das macht, das sagt er. Und das heißt, sein Tun und sein Sprechen, das gleich, aber nicht zwei. Und was er gesagt hat, was er getan hat, darüber hat er gesprochen. Und so Vidyacharan heißt dieses Wort. Und dann diese guten Eigenschaften haben die schon gehört, denn sie haben großen Respekt gehabt. Sie wollten auch, diejenigen, die den Buddha noch nicht gesehen haben, wollten schon den Buddha sehen, mit ihm sprechen. Nicht dann, wie heute, damals konnten sie nicht so weit fahren, weil sie zu Fuß gehen, oder das haben sie, wenn die reichen Menschen, da haben sie der Pferde Kutschen gehabt, aber sonst die armen Menschen, normale Bürger haben keine Möglichkeit gehabt, so weit zu gehen. Und dann ist der Buddha immer 4 Monate war er in einem Ort, das sei die Regenzeit, und der Rest ist er immer zu Fuß gegangen und immer dann den Menschen besucht und dann seine Erfahrungen vermittelt. Und so kam er auf diesen Dorf. Und sie haben sich gefreut, denn dann am Abend sind die eigentlich dorthin gegangen, den Buddha zu besuchen. Einige kamen zu ihm und dann verehrten ihn, kniet und verehrt. Und dann einige sind gekommen und dann verehrt. Und dann ist das dann begrüßt und dann weitergegangen. Manche sind gekommen, das haben gesagt, Name, wie sie hießen und alles erklärt und dann sitzen, saßen dann Seite. Und einige sind gekommen, einfach gar nichts gemacht, nichts begrüßt und dann das einfach irgendwo in der Halle und saßen sie dort. Und dann hat der Buddha eine sehr, sehr wichtige Frage gestellt. Diese Lehrrede, der wichtigste Punkt ist dieses. Er fragt, ob ihr eigentlich einen Lehrer habt, den wir gerne haben, das heißt gerne glauben. Und dann, oder eine Lehre oder ein Lehrer. Sie haben gesagt, wir haben so viele, wir haben von vielen gehört, viele Lehrer haben uns besucht, aber wir haben noch nichts oder niemand hat eigentlich bis jetzt unser Vertrauen gewonnen. Dann hat der Buddha gesagt, okay, ihr habt sicher so und so, dieser und jenes, diesen Dhamma gehört. Und dann ganz sicher haben sie das erklärt, was sie gehört haben. Dann Buddha hat gesagt, ja, ich kann euch auch einen Dhamma-Vortrag machen. Und diesen Dhamma-Vortrag, ich erkläre euch meiner Meinung nach, wie ich sehe, das ist der direkte Weg zur Leidbefreiung. Ihr sollt das hören. Dann hat der Buddha dann einfach die Lehre erklärt und das hat er erstens erklärt, welche Lehre gibt es jetzt hier? Und das ist das, welche Wirkungen, Folgen haben diese Lehre, wenn jemand wirklich hört und dann übt. Und das hat er hauptsächlich dann, wir haben gelesen, hauptsächlich vier. Erste ist dann, er sagt Akiriya Vada. Akiriya Kriya heißt tun. Tun hat keine Wirkung. Das heißt Karma, der gegen der Karma-Lehre. Sie haben gesagt, so etwas gibt es nicht. Damit verbundene Wiedergeburt haben sie auch widerlegt. Ja. Sie wollten nicht das akzeptieren. Und diese Lehre eigentlich. Und der Buddha sagt, solche Menschen sind sicher zu euch gekommen, sie haben diese Lehre erklärt, aber es ist so schädlich, weil sie, wenn sie so etwas machen, die Menschen haben keine Möglichkeit, wirklich dann Gutes zu tun, Schlechtes zu vermeiden, weil sie sagen, tun hat keine Wirkung. Und dann ist das heißt, hauptsächlich, was da passiert ist, Schlechtes zu vermeiden, Gutes zu erwecken. Hier, sie haben keine Möglichkeit, weil sie sagen, tun hat keine Wirkung. Und damit entsteht eigentlich sehr großer soziale Unruhe. Und sie tun, was sie wollen. Und da sagt der Buddha, wenn sie wirklich so glauben, dass sie das wirklich nicht tun, wenn sie hauptsächlich mindestens angenommen gute Dinge tun, dann können Sie dann sagen, der Tun hat keine Wirkung, aber trotzdem ist nicht schädlich, weil Sie gute Dinge tun. Das heißt, wenn jemand sagt, Tun hat keine Wirkung, aber Sie tun etwas Gutes, dann dieser Mensch ist okay, weil Sie nicht etwas Schlechtes tun. Aber wenn jemand sagt, Tun hat keine Wirkung, sowohl der Gute als auch der Schlechte tun, dann ist dann schädlich. Weil das Schlechte haben, das schlechte Wirkung und Schlechtes, die Folgen eigentlich. Und sie werden in diesem Leben etwas Schlechtes tun und dann nach dem Tod werden sie eigentlich eine schlechte Wiedergeburt haben. Sogar werden sie eine leidvolle Wiedergeburt haben. Und so hat der Buddha diesen auch dann Wiedergeburtlehre. Sie lehnen sie ab. Und lehnten sie ab. Und dann ist so einfach so alles erklärt. Und der nächste ist Ahetuad. Ahetuad heißt, Ursache und Wirkung gibt es nicht. Ohne Ursache entstehen die Dinge. Und damit auch, dass sich dann die Leute, sie haben nicht, dass der Tun, Ursache, Tun, Wirkung, haben sie nicht geglaubt. Und dann ist auch, dass es gefährlich wird. Die Menschen tun alles, sie erleben in diesem Leben etwas Schlechtes, obwohl sie nicht glauben, aber sie haben eigentlich, sie haben diese sehr viele, jemand hat angerufen, deshalb. Und so ist auch in Ahetuade, ist auch sehr, sehr gefährlich. Ja, wir müssen so eine Ursache und Wirkung, das ist konzentrieren. Wenn die dies aus dies deshalb ist dann dieser Ursachen entsteht. Und dann ist das, da muss man schon wissen, wenn aus diesen Ursachen, wenn etwas entsteht, da entsteht auch das, dann die Wirkung. Ursache und Wirkung ist eigentlich damit verbunden, alles. Ursache und Wirkung. Und das nicht zu glauben, das ist auch dann schädlich. Und so ist der zweite. Dritte ist eigentlich dann, der nächste ist eigentlich, dann sagen sie dann, Arupa-Loka gibt es nicht. Das heißt, die Wirkung der Praxis akzeptieren wir nicht. Ja? Das heißt, man kann sehr lange üben, so verschiedene Dinge tun. Und deshalb ist dann, der Buddha sagt, das ist nicht dann, weil sie keine Praxis gemacht haben, dann haben sie Wirklichkeit nicht erlebt. Deshalb können sie aber nicht sagen, dass es so etwas nicht gibt. Und dann, das ist eigentlich das, so ist dann die Leute, weil sie nicht geübt haben und deshalb könnten sie nicht das erleben. Und damit eigentlich einerseits sie widerlegen oder sie lehnen das, diese Übung ab, andererseits sie haben auch keine, sie lehnen die Übungen ab, andererseits sie haben auch keine Möglichkeit, geistige Entwicklung zu kriegen. Deshalb, solche Meinungen sind auch gefährlich. Und der nächste ist eigentlich dann Bhava Nirodha. Es gibt keine Ende des Samsara. Das ist der letzte. Und das Bhava Nirodha, das heißt, ihr braucht ja nicht etwas tun, da gibt es nicht irgendein Ende des Samsara. Ja? Und solche Meinungen haben Buddha gesagt, das ist das Schädliche, das ist hauptsächlich diese vierartige Meinungen. Und dann sagt der Buddha, der nächste ist, was wir vorletztes Mal gelesen haben, oh Freunde, es gibt vierartige Menschen. Einer ist eigentlich selbst quälen anderen nicht. Andere ist selbst, sie quälen selbst nicht, aber der anderen. Dritte ist sowohl als auch. Vierter, weder noch. Das sind vierartige Menschen. Einige Menschen wirklich selbst quälen, das ist so viele. Das heißt, spirituellen Zweck, das Ziel zu erreichen, tun sie sehr viele schlechte Dinge, Übungen. Das ist die Selbstkasteiung, Selbstquälen. Und dann, nächstes dann, und sie ersten diese harte asketische Übungen, das heißt Selbstquälen. Und damit erstens, sie kriegen überhaupt keine, sie haben keine Freude. Und zweitens, sie quälen selber und der andere ist eigentlich, sie kriegen Wirklichkeit nicht etwas Positives, erleben sie nicht, weil sie falsche Übungen tun. Und der nächste ist eigentlich, manche Menschen selber nicht quälen, anderen quälen, aber Erleichterung, religiöse Befreiung zu erlangen. Und dann nächste ist eigentlich selber auch den anderen, beides. Das haben wir gelesen, das glaube ich. Soweit haben wir gelesen, selber quälen, das ist eigentlich die harte asketische Übung. Ich habe auch gesagt, dass sich diese Dinge erklärt, der Buddha, ist nicht irgendetwas zu kritisieren oder irgendetwas verdammen oder so irgendetwas niedrig sprechen. Das ist nichts. Er sagt eigentlich, gerade solche Übungen habe ich gemacht. Ich habe erlebt, dass das wirklich keine positive Wirkung bringen, diese Übungen. Deshalb sage ich, das ist nicht zielführend. Zwecklos, nicht zielführend. Und deshalb sollt ihr das nicht tun. Ja. Man kann fragen, der Buddha kritisiert die asketischen Übungen, weil er das nicht erlebt. Er hat schon getan. Er sagt sogar in einigen Lehrreden, oh Mönche, so, solche Übungen, die ich wirklich gemacht habe, macht niemand in der Geschichte der Menschheit. Werden in Zukunft auch nicht machen. Niemand kann so harte Übungen machen, wie ich es gesagt habe, gemacht habe. Ja? Und seine eigene Erfahrung erklärt der Bruder, dass es nicht gut ist, kein zielführend ist, eigentlich schwecklos und nicht zielführend. Dann ist so, erklärt der Bruder, und dann solche Menschen, dass sie hart asketische Übungen machen. Zweite ist das eigentlich, nicht dann selber tun, anderen fehlen, zum Beispiel Opfergabe, Tiere umbringen und dann für eigene religiösen Zweck. Selber nicht quälen, aber anderen quälen. Sagt der Buddha, es ist schädlich, leidvoll und nicht zielführend. Und die machen auch, da ist eigentlich selber quälen, ist das selber nur eine Person. Und selber nicht quälen, anderen quälen, ist mehr Leid. Damals haben die Menschen hunderte Pferde umgebracht und hunderte Ziegen umgebracht. Und sogar der Menschenopfer. So viele Dinge gemacht, weil sie wirklich gedacht haben, dass sie da durch diese der Handlungen irgendeine eine geistige Entwicklung erreichen. Opfergaben. Ja. Heute gibt es auch solche Dinge. Die Menschen offen, dass eigentlich dann Tiere, Tieropfer. Ja. Und dann sagt der Buddha, manche Leute, die fallen die Bäume herunter, ja, nieder. Das ist die geistige Entwicklung zu kriegen. Wälder vernichten. Ja. Und solche Dinge, sagt der Buddha, manche Umwelt Gegenstände wie dem Wasser und so weiter, verschmutzen sie. Weil sie denken, damit sie wirklich irgendeine geistige Entwicklung erreichen können. Und dann sagt der Buddha, die Leute fehlen anderen. Und dann, andere ist das beides. Beides tun. Ja. Und selber quälen anderen auch. Das ist so, wenn jemand so macht Tieropfer und dann diesem selber, da sich dann der Körper frei machen und dann die Opfergaben, dass wir Tiere Blut nehmen, Blut baden. Das sei selber quälen, auch anderen quälen. Ja. Das solche Übungen, sagt der Buddha, der Buddha hat das irgendwie nachgedacht. Nein, das war, das gibt, das werden auch geben. Ja. Das ist das ganz sicher. Die Menschen lernen, die Menschen, obwohl der Buddha so lange darüber gesprochen hat, die Schrecklosigkeit ist schädlich, diese Dinge. Aber der Mensch hat das nicht verstanden. Und er denkt immer, solche Dinge, dass sie wirklich gute Wirkung kriegen können. Ja? Sogar die Menschen heute, ich habe auch letztes Mal gesagt, wenn ein Mönch im Wald und sitzen und dann nicht isst und dann nicht wäscht und alle möglichen Dinge, die Leute denken, er ist daran. Er ist der Heilige. Ja? Weil das Selbstquälen, ja, sie denken, das ist das Wichtige. Ja? Buddha sagt, nein, der mittlere Weg ist richtig. Aber nicht das Extreme. Ja? Und dann ist beides extrem, sagt der Buddha, vermeiden. Ja? Und das ist dann diese zwei, dreiartige Menschen. Ich habe auch letzten Mal gesagt, der Buddha hat oft die Menschenarten, das ist wirklich so gut erklärt. Und das habe ich letztes Mal gesagt, es ist sehr interessant, wie der Buddha die Menschen sehen. Ja? Und diese Menschen sehen heißt ihre Charakterbildung. Ja? Wie der Mensch wirklich ist, wie er benimmt, wie er das wirklich, was er wirklich tut. Ja? Und das ist dann, manche stellen dann wirklich so, das ist gegenwartrelevant. Das ist, wenn wir die Menschen sehen, ja. Manche Leute das sagt der Buddha, Gajita Navasita. Es donnert, aber regnet nicht. Manche Leute reden sehr viel, aber tun nichts. Ja. Sagt der Buddha, manche Leute reden sehr viel, aber tun nichts. Es donnert, aber regnet nicht. Ja. Manche sagen jetzt, der Wasser in der Gajati. Es regnet, aber donnert nicht. Manche Menschen viel tun, aber sagen nichts. Und dann ist der Nagajati Navasati. Weder donnert noch regnet, gibt es auch Menschen. Ja. Und dann sagt der Buddha, was ist da der Gadichat? Es regnet gleichzeitig donnert. Ja. Und so Menschen gibt viel tun und dann sagt auch, reden auch. Und so ist eigentlich die Menschenarten. Und das haben wir gelesen. Ich glaube, so weit wie ist, ich weiß nicht, was ist. Manchmal lese ich das, weil ich das vorher gelesen habe. Ich glaube, das soweit ist gelesen, oder?
Ja, bis Ende 44. Und dein letzter Satz war, Apanaka ist der richtige Weg zur geistigen Reinigung. Das habe ich mir aufgeschrieben.
Ja. Gut, dann lesen wir.
Er wird einer, der wissensklar handelt beim Hingehen und Zurückgehen. Der wissensklar handelt beim Hinschauen und Wegschauen. Der wissensklar handelt beim Beugen und Strecken der Glieder. Der wissensklar handelt beim Tragen der Robe und beim Umhertragen der äußeren Robe und der Schale. Der wissensklar handelt beim Essen, Trinken, Kauen und Schmecken. Der wissensklar handelt beim Entleeren von Kot und Urin. Der wissensklar handelt beim Gehen, Stehen, Sitzen, Einschlafen, Aufwachen, beim Reden und Schweigen. Weil er diese Ansammlung edler Sittlichkeit, diese edle Sinneskontrolle und diese edle Achtsamkeit und Wissensklarheit besitzt, zieht er sich an eine abgeschiedene Lagerstätte zurück, in einen Wald, an den Fuß eines Baumes, auf einen Berg, in eine Schlucht, in eine Berghöhle, an eine Leichenstätte, in ein Dschungel, Dickicht, auf ein freies Feld, auf einen Strohhaufen. Nach der Rückkehr von seiner Almosenrunde, nach seiner Mahlzeit, setzt er sich mit gekreuzten Beinen und gerade aufgerichtetem Oberkörper hin und hält die Achtsamkeit vor sich gegenwärtig. Indem er die Habgier nach weltlichen Dingen überwindet, verweilt er mit einem Herzen, das frei ist von Habgier, erläutert seinen Geist von Habgier. Indem er Übelwollen und Hass überwindet, verweilt er mit einem Geist, der frei ist von Übelwollen, der Mitgefühl empfindet für das Wohlergehen aller Lebewesen, erläutert seinen Geist von Übelwollen und Hass. Indem er Trägheit und Mattheit überwindet, verweilt er frei von Trägheit und Mattheit, lichten Geistes, achtsam und wissensklar. Erläutert seinen Geist von Trägheit und Mattheit. Indem er Rastlosigkeit und Gewissensunruhe überwindet, verweilt er ausgeglichen mit einem Geist, der inneren Frieden hat. Erläutert seinen Geist von Rastlosigkeit und Gewissensunruhe. Indem er den Zweifel überwindet, verweilt er dem Zweifel entronnen, ohne Unsicherheit in Bezug auf heilsame Geisteszustände. Erläutert seinen Geist vom Zweifel. Weiter?
Ja, nein, ich habe noch nicht gefunden, aber ich weiß das so, das kommt oft, diese Lehrreden. Das heißt, wenn jemand von Haus in die Hauslosigkeit gegangen ist, das ist das, wie der benimmt, das ist dann die Läuterung des Herzens und dann des Geistes, wie er das macht alles. Ja? Und das ist das erst gesprochen, dieser Sinneszyklus. Und dann, wie der Körper die Bewegung setzt, immer dann mit der Achtsamkeit verbindet und dann Achtsamkeit mit der Wissensklarheit und das verbindet. Und da ist das alles erklärt, der Buddha, es ist nicht irgendwie Meinungen, es ist das, alles ist eigentlich von Tun entstanden, von Tun, der wirksames Tun ist das. dass jede Zeit Openaika. Openaika heißt, das ist dann unmittelbar wirksam. Openaika. Ja, Openaiko, das ist da unmittelbar wirksam. Wenn jemand so tut, braucht keine Meinungen haben, auch nicht etwas anderes tun. Wenn jemand wirklich achtsam und wissensklar und dann ist gehen, sitzen, stehen und blicken und essen und dann alles sogar ins Klo benutzen, sagt der Buddha, wissensklar, es bringt immer dann mit der achtsamen Wissensklarheit, bringt eigentlich die Weisheit. Weisheit heißt hier, erkennt die Dinge, wie sie wirklich sind. Ohne irgendetwas. Immer der Geist bleibt mit dem Körper. Und dies ist sehr wichtig, für die Klarheit des Geistes zu kriegen. Und da erklärt er verschiedene körperliche Handlungen, was der Mensch am Tag tut. Ja. Das alles ist mit der Weisheit, mit der Achtsamkeit verbunden. Und alles ist ein Gewinn. Es ist ein Gewinn. Und nicht irgendeine Erwartungen oder irgendeine Erwartungen und Wünsche, sondern ein Gewinn ist das eigentlich. Gewinn ist hier und jetzt. Ja? Man kann nicht sagen, ich gewinne morgen, das ist das nur ein Wort. Gewinnen ist hier und jetzt. Ja? Man kann nicht über Gewinnen sprechen, das ist das Zukunft. Ja? Zukunft gewinnt man nicht. Das kriegt man etwas. Gewinnen ist jetzt, hier und jetzt. Ja? Hier und jetzt, man gewinnt. Ja? Und das ist, sagt der Buddha, Klarheit, Wissensklarheit, Achtsamkeit mit den Körperhandlungen verbindet. Er gewinnt etwas. Was gewinnt er? Die Weisheit. Erkenntnis. Ja? Erkenntnis gewinnt er, aber das passiert hier und jetzt. Ja? Und da, wenn etwas hier und jetzt tut, die Wahrheit und Weisheit gewinnt, und das bleibt eigentlich nicht irgendwie mit den, sagt der Buddha, begrifflichen Konzepten, bleibt das nicht. Weil das in diesem Moment ist, ein Gewinn ist das. Ja? Dieser Moment gewinnt man die Weisheit, ja? Und Erkenntnis. Das erklärt hier. Ja? Und ja.
Nachdem er diese fünf Hindernisse, diese Unvollkommenheiten des Herzens, die die Weisheit schwächen, überwunden hat, tritt er ganz abgeschieden von Sinnesvergnügen, abgeschieden von unheilsamen Geisteszuständen in die erste Vertiefung ein, die von anfänglicher und anhaltender Hinwendung des Geistes begleitet ist und verweilt darin mit Verzückung und Glückseligkeit, die aus der Abgeschiedenheit entstanden sind.
Wiederum, ja, das geht dann wieder. Ja, das ist das kommt, wenn das Herz und den Geist sittlich aufgebaut, damit entsteht eigentlich der Basis der Ruhe. Ja, was wir vorher gesprochen haben, das ist die Achtsamkeit mit den Handlungen, Körper, sowohl der körperliche als auch sprachliche, und dann entsteht eigentlich eine höhere Sittlichkeit. Sittlichkeit heißt, er verbindet seine Aktivitäten mit der Achtsamkeit. Achtsam tut er, achtsam spricht er. Und dann entsteht eigentlich, da ist der Basis der Geistesruhe. Ja? Die Sammlung des Geistes, die Basis der Sammlung Geistes oder der Boden der Sammlung des Geistes entsteht, wenn der sittlich wirklich, sittlich, der Mensch sittlich so weit aufgebaut ist. Wenn der Sittlichkeit, sittliches Verhalten oder Sittlichkeit fehlen und Sittlichkeit fehlt und dann wird nicht irgendwie die Sammlung des Geistes so schnell erreichen, weil der unsittliches Leben nimmt die Sammlung des Geistes weg. Ja. Das heißt, jedes Mal, wenn der unsittliche Benehmen, Unsittlichkeit entsteht, entsteht eigentlich oder verliert man die Sammlung des Geistes, Ruhe des Geistes. Und dann sagt der Buddha, dafür braucht eigentlich hinblicken, da hin und her gehen, blicken und alle möglichen Dinge, ja, was der tut. Allen ist das dann Sati, das heißt Achtsam und Wissensklarheit verbinden, damit wird er sittlich. Er erkennt, Lebendiges umzubringen, ist eigentlich unheilsam, es bringt kein Heil. Weil, warum es unheilsam ist, wenn jemand jemanden tötet, was da wirklich passiert ist, vor dem Toten, während des Töten, nach dem Toten, entsteht eigentlich Unruhe. Unruhe, aufgeregt, mit dem anderen Wort, aufgeregt. Aufgeregt, Unruhe ist eigentlich Verlust der Sammlung des Geistes. Und deshalb die Unsittlichkeit, unsittliches Benehmen, ist dann, manche Leute sagen, ja, er stiehlt, aber er hat Freude. Nein. Das ist das erste Reaktion des Geistes, ist eigentlich Unruhe. Stehlen, sexuelle Bedürfnisse falsch verwenden, Lügen, Alkohol trinken, alle möglichen Dinge, entsteht nicht der Freude erst, entsteht der Unruhe. Das heißt, erstens, was der wirklich unsittliche Handlungen, was der wirklich tun, ist eigentlich, erstens, beraubt eigentlich die Sammlung des Geistes oder Ruhe des Geistes. Unruhig werden. Und dann sagt der Buddha, aber wenn jemand das wirklich sittlich benimmt und dann bewahrt er die Sammlung Ruhe des Geistes, und dann kann der eigentlich mit den Hemmungen richtig umgehen. Was der Hemmungen? Kama Chanda, Sinnenlust. Und Sinnenlust ist das ist der erste und stärkste Hindernis des Geistes, der Ruhe verliert. Kama Chanda, Vyapada, böse Gedanken. Und dann Vyapada, und dann kommt Tinamida, Trägheit, Stumpfheit des Geistes. Und dann kommt Uddacha, Aufgeregtheit. Kukkuccha, Gewissensunruhe. Und Vichikicca, Zweifel. Und diesen allen, was der Mensch wirklich ist, jetzt, weil er kann nichts, weil die Sammlung des Geistes, nicht die volle Sammlung, sondern das ist die Basis der Sammlung, oder der Sammlungsboden des Geistes hergerichtet ist. Und dann auf diesem Boden entsteht keine Kamachanda. Sinnenlust entsteht nicht. Und der böse Wille entsteht nicht. Trägheit erlebt er nicht. Der Geist verliert der Schärfe nicht. Stumpf wird nicht der Geist. Der Schärfe bleibt der Geist. Ja. Der Geist nicht schläfrig wird. Und dann ist auch nicht aufgeregt. Er kann mit den Dingen diesen Moment richtig umgehen, nicht aufgeregt. Aber geht nicht in der Vergangenheit. Deshalb entsteht keine Gewissensunruhe. Und dann ist keine Zweifel. Zweifältigkeit des Geistes. Zweifel. Entsteht nicht. Einheitlich bleibt der Geist. Ja. So ist eigentlich dann diesem Hindernissen vermeiden. Und dann erkennt eigentlich Vitakka Vichara. Vitakka Vichara, dann kann er sein Objekt, das der Geist wirklich jetzt angenommen hat. Er erkennt diesen Objekt. Das heißt, jedes Mal, zum Beispiel in der Atem, wenn der Körper einatmet, dann hat er das gefunden jetzt. Und dann kann er auch dann Vichara richtig damit ein bisschen umgehen. Er hat diese Fähigkeit jetzt. Damit erreicht er erste Vertiefung. Ja? Er ist richtig ein Objekt. Er kann damit richtig umgehen. Vichara, Vitakka Vichara. Ja? Vitakka Vichara, das das ist übersetzt, das ist ein bisschen, das ist das für mich sowieso das schwer zu verstehen, aber für euch auch vielleicht. Das sagt diskursives Denken und gewissen Gedankenfassung. Ja? Und das ist so schön übersetzt. Aber das bedeutet eigentlich, dass ganz einfach, ich sprach halt, er hat dann richtig diesen Objekt gefunden, er kann damit richtig umgehen jetzt. Er ging damit richtig um jetzt. Ja? Und so ist das, sie dann entsteht und dann erste Vertiefung erreicht. Die Vertiefung heißt, das ist nicht so, man soll nicht irgendwie eine außergewöhnliche Vorstellung haben. Ah, Vertiefung muss irgendwie, weil wir so etwas gehört haben in Sammlung. Wir haben so in Büchern gelesen, wenn jemand das von dem Himmel das schweben wollte oder dass sich der Körper hochheben wollten und im Wasser gehen wollen, da braucht man Vertiefung. Ja, da haben wir so gelesen, gelernt. Ja? Und das ist aber, es ist auch, aber Vertiefung heißt, ein wirklich jetzt der Geist gewisse Ruhe erreicht hat. Er kann gewisse Zeit mit dem Objekt wirklich sein. Ja? Das heißt, mit dem Objekt ist er jetzt. Ja? Ist nicht voll, auch nicht halb, aber so ist das. Ja? Und er ist mit dem Objekt. Er ist das Einatmen, Ausatmen. Richtig kann er jetzt. Ja? Aber das alles ist eigentlich hier und jetzt. Damit entsteht kein Konzept, keine Ansichten, keine Meinungen, weil er in diesem Moment gewinnt dieses. Er gewinnt diese Ruhe. Ja? Man kann sagen, ja, so ein Konzept bauen, ja, doch nicht. Von Tun entstandene positive Wirkung ist dieses. Dieses gewinnt Erkenntnis, geistige Ruhe. Ja? Und so entsteht dann erste Vertiefung. Sagt der Buddha, jetzt geht dann erste Vertiefung. Ja? Hast du weitergelesen oder erste nur erlebt?
Wiederum mit der Stillung der anfänglichen und anhaltenden Hinwendung des Geistes zum Meditationsobjekt tritt er in die zweite Vertiefung ein, die innere Beruhigung und Einheit des Herzens enthält, ohne anfängliche und anhaltende Hinwendung des Geistes und verweilt darin mit Verzückung und Glückseligkeit, die aus der Konzentration entstanden sind. Wiederum mit dem Verlassen der Verzückung, in Gleichmut verweilend, achtsam und wissensklar, voll körperlich erlebter Glückseligkeit, tritt er in die dritte Vertiefung ein, von der die Edlen sagen, glückselig verweilt derjenige, der voll Gleichmut und Achtsamkeit ist und verweilt darin. Mit dem Überwinden von Glück und Schmerz und dem schon früheren Verschwinden von Freude und Trauer tritt er in die vierte Vertiefung ein, die aufgrund von Gleichmut weder Schmerzhaftes noch Angenehmes und Reinheit der Achtsamkeit in sich hat und verweilt darin. Wenn sein konzentrierter Geist auf solche Weise geläutert, klar, makellos, der Unvollkommenheit ledig, gefügig, nutzbar, stetig und unerschütterlich ist, richtet er ihn auf das Wissen von der Erinnerung an frühere Leben. Er erinnert sich an viele frühere Leben, das heißt an eine Geburt, zwei Geburten, drei Geburten, vier Geburten, fünf Geburten, zehn Geburten, 20 Geburten, 30 Geburten, 40 Geburten, 50 Geburten, 100 Geburten, 1000 Geburten, 100.000 Geburten, viele Äonen, in denen sich das Weltall zusammenzog, viele Äonen, in denen sich das Weltall ausdehnte, viele Äonen, in denen sich das Weltall zusammenzog und ausdehnte. Dort wurde ich so und so genannt, war von solcher Familie, mit solcher Erscheinung, solche Art war meine Nahrung, so mein Erleben von Glück und Schmerz, so meine Lebensspanne. Und nachdem ich von dort verschieden war, erschien ich woanders wieder. Auch dort wurde ich so und so genannt, war von solcher Familie, mit solcher Erscheinung, war meine Nahrung solcher Art, so mein Erleben von Glück und Schmerz, so meine Lebensspanne. Und nachdem ich von dort verschieden war, erschien ich hier wieder. So erinnert er sich an viele frühere Leben mit ihren Aspekten und Besonderheiten.
Das ist so, diese, es kommt jetzt in dem Jhanas. Jhanas heißt die Vertiefung, geistige Vertiefung. Und du erklärst dann, Buddha, so wenn jemand so lebt, was der, das ist die, der Weg, Weg zur Reinheit. Und das ist Objekt, beim Objekt bleiben können. Und dann ist das, kommt eine geistige Freude und dann ist auch dann Versickung. Und alle möglichen, das ist dann vierter Jhanas, wird der Geist einspitzig mit Objekt und Geist wird eins. Objekt und Subjekt wird, das heißt, das ist der Geist, ist der hier das Subjekt, das heißt Beobachter, und dann das Objekt ist ein Aushaben zum Beispiel. Dann wird das eins. Eins heißt untrennbar verbunden. Es ist das nicht Einatmen, Ausatmen, der Geist Beobachter, sondern Beobachtung ist Einatmen, Ausatmen wird das. Und dann ist der Geist, wird sehr der Vertiefung alles. In diesem Moment wird er dann ist dann der weiterhin dann Achtsamkeit verbindet und er schaut das alles und dann sieht er eigentlich dann richtig und weiterhin schaut er dann, entsteht dann Weisheit, erste Weisheit, Idyo Jnana entsteht. Und was ist das erste? Ist das Pubbe Nivasa Nusati Jnana. Die Weisheit entsteht, weil der geistige Ruhe, ruhige Geist sieht eigentlich, wo er wirklich war und so weiter. Ja. Die Verbindung mit dem Samsara kann er ruhig sehen. Und in diesem Leben, ein Leben, zwei Leben, drei Leben, vier Leben, fünf Leben, und dann ist so und so und so und so weiter, ganz, ganz weit, alles wird eigentlich nicht der Geist die Vergangenheit geht, Vergangenheit wird der Gegenwart. Ja, das ist das. Das ist nicht der Geist in die Vergangenheit geht, sondern Vergangenheit wird der Gegenwart. Ja. Das heißt, der Geist sieht alles, das ist Untrennbarkeit des Samsara. Ja. Es ist, wir haben diese Trennung eigentlich, weil wir keinen scharfen Geist haben. Das ist, trennen wir. Vormittag, Nachmittag, am Abend, Frühstück, Mittagessen, am Abendessen. Und Tee trinken, irgendetwas anderes trinken und so weiter. Wir trennen alles. Und dann, wenn ich sage, ich habe einen Tee getrunken, und dann sage ich, wann, 10 Uhr, ist alles aber diese Kontinuität ohne Unterbrechung, ist das, dann alles wird wir eins. Alles kann er gut sehen, genauso wie jetzt, hier und jetzt. Weil es keinen Unterschied, keine Trennung gibt. Und wir haben mit den Zeit und Raum, eine Zeit und Raum haben in der Trennung. Ja? Wir trennen unsere Handlungen, unsere Samsara mit Zeit und Raum. Ja? Weil wir Zeit und Raum etwas Reales annehmen. Deshalb können wir nicht diese Dinge richtig sehen, das ist wie Gegenwart. Ist das. Und das heißt eigentlich, mit der Ruhe bleibt der Geist im Jetzt. Was da wirklich passiert ist, jetzt wird immer breiter und breiter und breiter. Und das heißt, alles kommt im Jetzt rein. Wir haben, unser Jetzt ist so schwach. Unser Jetzt ist, wenn das wirklich möglich wird, so winziger Jetzt. Bleibt wieder weg. Und hier ist eigentlich diese Vertiefung erreicht, jetzt wird wirklich so breit, geht so weit. Und dann ist alles kommt rein. So, ja. Und so zieht er das ein Leben, zwei Leben, drei Leben und so weiter und so weiter und so weiter. Und dann sieht er auch diesen Familienclan, dieser geboren, diesem Land, bei Name und alles sieht er. Ja. Und das alles mit den Vertiefungen sieht er alles. Ja. Und das heißt, Der Erinnerung der früheren Daseinsformen heißt das. Erinnern. Erinnern heißt, das heißt, erinnern bedeutet, heißt, das Wort heißt auch, das heißt, von innen, das entsteht das eigentlich. Es ist nicht das Vergangene, sondern innen ist das. Erinnern. Ja. Erinnerung. Erinnerung. Erinnerung ist das. Ja. Und das ist das, sieht der Buddha, das ist dann früher Leben alles. Ja. Das alles wird dann so wie jetzt passiert. Sieht er. Und der nächste.
Wenn sein konzentrierter Geist auf solche Weise geläutert, klar, makellos, der Unvollkommenheit ledig, gefügig, nutzbar, stetig und unerschütterlich ist, richtet er ihn auf das Wissen vom Sterben und Wiedererscheinen der Wesen. Er sieht mit dem himmlischen Auge, das geläutert und dem menschlichen überlegen ist, die Wesen sterben und wiedererscheinen, niedrige und hohe, schöne und hässliche, in Glück und Elend. Er versteht, wie die Wesen ihren Handlungen gemäß weiterwandern. Diese geschätzten Wesen, die sich mit Körper, Sprache und Geist übel benommen haben, die die Edlen geschmäht haben, die falschen Ansichten hatten und diesen in ihren Taten Ausdruck verliehen, sind bei der Auflösung des Körpers nach dem Tode in Umständen, die von Entbehrungen geprägt sind, wieder erschienen, an einem unglücklichen Bestimmungsort, in Verderbnis, ja sogar in der Hölle. Aber jene geschätzten Wesen, die sich mit Körper, Sprache und Geist wohlbenommen haben, die Edlen nicht geschmäht haben, die richtige Ansichten hatten und diesen in ihren Taten Ausdruck verliehen, sind bei der Auflösung des Körpers nach dem Tode an einem glücklichen Bestimmungsort wieder erschienen, ja sogar in der himmlischen Welt. So sieht er mit dem himmlischen Auge, das geläutert und dem menschlichen überlegen ist, die Wesen sterben und wieder erscheinen, niedrige und hohe, schöne und hässliche, in Glück und Elend. Und er versteht, wie die Wesen ihren Handlungen gemäß weiterwandern.
Das ist dieser ist dann, das ist der Benivasanusante Dibbachakku heißt das. Dibba Chakku, es gibt auch Dibba Sota. Dibba Sota, göttliche Augen entsteht. Göttliche Augen heißt klare Augen sind. Klare Augen ist das mit dem Wissen verbundene Sehen. Ja, Sehen, das ist mit Wissen verbundene Sehen. Mit Weisheit geläutete Augen. Ja, aus der Weisheit, mit Weisheit. Ja. Und dann sieht alles dann, ich meine, nicht geläutete, der Herzgeist, sieht die Dinge ganz anders als gereinigten Geist sieht, ja. Das sieht sehr viele Dinge ganz anders, ja. Er nimmt das kleine Dinge anhaften, ablehnen und so weiter. Dieser sieht die Dinge, wie sie wirklich sind. So sieht der Geist diesem Augen, himmlischen Augen, wie der Menschen geboren werden, wo sie geboren werden, was sie getan haben, welche Wirkungen haben sie. Und himmlische Wesen, Höllewesen und so weiter, ja, was wir gelesen haben. Alles sieht er, weil der Geist ist so klar und rein und gelassen. Und dann könnt ihr alles sehen. Das heißt, so wie dieser ist eigentlich, er sieht nicht nur von den normalen Augen, dass den geistigen Augen sieht er. Ganz weit kann er sehen. Ja. Erst ist das eigene. Dann jetzt sehe ich der Parachit, Dibba Chakku, ja, und göttliche Augen, die anderen, was da passiert, das sieht man, ja, und die Menschen entstehen, Wesen, ja, nicht Menschen, Wesen, geboren werden, sterben, das sieht er, alles ganz genau sieht er, ja, gut.
Wenn sein konzentrierter Geist auf solche Weise geläutert, klar, makellos, der Unvollkommenheit ledig, gefügig, nutzbar, stetig und unerschütterlich ist, richtet er ihn auf das Wissen von der Vernichtung der Triebe. Er versteht der Wirklichkeit entsprechend, dies ist Dukkha. Er versteht der Wirklichkeit entsprechend, dies ist der Ursprung von Dukkha. Er versteht der Wirklichkeit entsprechend, Dies ist das Aufhören von Dukkha. Er versteht der Wirklichkeit entsprechend. Dies ist der Weg, der zum Aufhören von Dukkha führt. Er versteht der Wirklichkeit entsprechend. Dies sind die Triebe. Er versteht der Wirklichkeit entsprechend. Dies ist der Ursprung der Triebe. Er versteht der Wirklichkeit entsprechend. Dies ist das Aufhören der Triebe. Er versteht der Wirklichkeit entsprechend. Dies ist der Weg, der zum Aufhören der Triebe führt.
Ja.
Wenn er so weiß und sieht, ist sein Geist vom Sinnestrieb befreit, vom Werdenstrieb und vom Unwissenheitstrieb. Wenn er so befreit ist, kommt das Wissen. Er ist befreit. Er versteht, Geburt ist zu Ende gebracht. Das heilige Leben ist gelebt. Es ist getan, was getan werden musste. Darüber hinaus gibt es nichts mehr.
Das heißt, dann, wenn das so weitergeht, dann entsteht eigentlich, dass sich deine Weisheit entsteht, was ist so eine Wahnverziehung. Das heißt, die Besiedener, das ist dann die Avidya. Avidya ist nicht mehr da. Das heißt, Nichtwissen überwindet er. Und dann überwindet auch dann diesen Trieb, das ist Asava. Asava Kenyana entsteht. Asava Kenyana entsteht, das heißt, alle Triebe, das ist die, was wir gelesen haben, diese dreiartige Triebe, ja. Das überwindet er. Und dann, diesen erkennt er, dass der da Leiden, da ist die Ursache des Leiden. Das ist der Auflösen des Leiden, das ist der Weg. Das heißt, wenn soweit der Geist wirklich die Reinheit und Klarheit gefunden hat, damit beginnt er, das richtig zu erkennen, wie der Dukkha wirklich ist. Geburt ist leidvoll, Altern ist leidvoll, Krankwerden ist leidvoll, Tod ist leidvoll, von Lieben getrennt sein ist leidvoll, mit Unliebenden zusammen sein ist leidvoll. Was man wünscht, was man nicht kriegt, ist leidvoll. Dann sagt der Buddha, die alles, was der mit den Anhaften verbunden hat, das heißt die fünf Daseinsfaktoren, das ist Körper, Gefühle, Wahrnehmung, Geistesformation, das oder der Absichten, Bewusstsein, wenn der mit den Anhaften verbunden sind, das ist leidvoll. Das sieht er ganz klar. Ja, vorher hat das nicht gesehen. Und alles hat er, das ist Karma, Bhava, Ditti. Ja, Karma Asava, Ditti Asava, Bhava Asava hat er gehabt. Das ist Trieb, dann ist dann Sinnentrieb, das ist mit Sinn, dass man Verlangen, der Gier und alles Verbundene. Ihr könnt nicht sehen, dass wirklich so wie der Dukkha wirklich ist, weil er das ist so Triebgefühl, Bhava, Ditti, Anhaften, Ablehnung gearbeitet hat. Er hat nicht gesehen, wie das Dukkha wirklich ist. Der Geist war nicht klar. Jetzt aber der Geist ist klar geworden. Der Triebgefühl ist nicht mehr da. Und das hat der Wahn versiegt, das Verziegen, das sei Verwirrung, das ist Moha, das ist Verblendung, das ist überwunden jetzt. Sie verblendet der Geist nicht mehr. Das sieht das alles sieht, wie die Dinge wirklich sind. Entsteht den Yatha Bhuta Jnana, die Dinge so zu sehen, wie sie wirklich sind. Nämlich Anicchang, Dukkang, Anattan, dass die Dinge sind vergänglich. Und das sind die leidvoll. Und das ist eigentlich mein, das gehört mir nicht. Das sieht, das alles erkennt er ganz genau. Damit eigentlich beendet er dann seinen Weg. Dein Weg ist dann, es gibt nicht mehr, einen Umweg gibt es nicht. Einen Weg zum anderen, rechts oder links gibt es nicht. Und ganz weit gibt es auch, weiter ein Weg gibt es dann auch nicht. Hinten geht der nicht mehr. Zurück geht der nicht mehr. Akupa, Teto, Vimukti, sagt der Buddha. Nicht zurückgehen, irreversible Veränderung des Geistes, Bewusstsein stattgefunden. Geht nicht mehr zurück. Geht nicht mehr weiter. Die Seite geht nicht. Geht auch nicht mehr weiter. Es ist das Ende des Samsara. Ja. Jetzt gibt es keine Geburt mehr. Geburt habe ich dann überwunden. Auch den Tod habe ich nicht mehr. Und damit habe ich dann Samsara beendet. Und so ist eigentlich dann, so ist das in dieser Weg, Welt. Das ist nicht mehr diese Welt, das ist alles ist dann zu Ende gegangen. Und so versteht er, erkennt er dann der Übende. Ja? Er spürt das, er fühlt das, erkennt er. Und das ist der Ende, das ist mein Weg. Es geht nicht mehr. Es gibt keinen Weg mehr zu gehen. Ja? Und Weg gibt es auch nicht. Derjenige, der auf diesem Weg geht, gibt es auch nicht. Beides nicht mehr. Und dann ist das eigentlich dann, diese ist die höchste Leerheit des Geistes. Das heißt, zu gehen gibt es keinen Weg. Derjenige, der auch dann geht, gibt es auch nicht mehr. Wenn der Weg nicht mehr gibt, der Gehen auch nicht mehr gibt, dann gibt es nur eine Leerheit. Ja? Da entsteht eigentlich Leerheit. Das ist das nicht mehr Existenz. Ja? Das gibt es nicht mehr. Und das hat er dann erreicht. Und dann, letzten.
Dies Haushälter nennt man die Art von Person, die sich nicht selbst quält oder die Praxis der Selbstfolter nicht verfolgt und die anderen nicht quält oder die Praxis anderer zu Folter nicht verfolgt. Derjenige, der, weil er weder sich noch andere quält, hier und jetzt hungerfrei, erloschen und abgekühlt ist und verweilt, indem er Glückseligkeit erlebt, weil er selbst heilig geworden ist. Nach diesen Worten sagten die brahmanischen Haushälter von Sala zum Erhabenen: Großartig, Meister Gotama, großartig, Meister Gotama. Das Dhamma ist von Meister Gotama auf vielfältige Weise klargebracht worden, so als ob er Ungestürztes aufgerichtet, Verborgenes enthüllt, einem Verirrten den Weg gezeigt oder in der Dunkelheit eine Lampe gehalten hätte, damit die Sehenden die Dinge erkennen können. Wir nehmen Zuflucht zum Meister Gotama und zum Dhamma und zur Sangha der Bhikkhus. Möge Meister Gotama uns von heute an als Laienanhänger, die zu ihm lebenslang Zuflucht genommen haben, annehmen.
Ja, das sagte dann, Sie haben das gehört. Ich meine, wir haben auch gehört, aber wir haben noch nicht genau verstanden. Der Buddha hat aber seine Worten, wie er Präsenz, Gegenwart, und dann er redet mit seinen Worten. Und sein Körperbewegung, wie er seinen Blick, seine Sprache und seine Energie und sein Wissen, seine Erkenntnis und allen erklärt er. Und dann die Leute haben das gut zugehört. Er hat gesagt, so gut, der Gotama. Du hast so gut das Dhamma erklärt. Und wir haben keinen Zweifel mehr jetzt. Alles ist das weg. Und das ist der Geist, ist so eine Reinheit bekommen. Und das klar ist jetzt alles. Wir wollen dann eigentlich deinen Zuflucht nehmen. Ja? Und das ist dann, das sagt er, wir nehmen dann Zuflucht zum Buddha. Das heißt, wir möchten dich als unseren Lehrer annehmen. Seine Lehre wollen wir folgen. Wir wollen auch euren Gemeinschaft. Ja? Das ist dann Zuflucht nehmen. Und dann so sind eigentlich damit, sagt eigentlich, sie sind eigentlich ein Schüler von Buddha geworden. Ja, Schülerin von Buddha geworden. Und diese ist eigentlich, am Ende sagt der Buddha Sarnangato, Dhamma Sarnangato, Sangha Sarnangato. Sie nahmen der Zuflucht zum Buddha, Dhamma und Sangha. Damit sind sie eigentlich dann, das Wort Buddhisten geworden. Buddhisten heißt, sie sind jetzt eigentlich mit den Weg zur Erleuchtung. Das ist das, das ist hineingegangen, diesen Weg. Das heißt, der Buddhisten geworden. Buddhisten geworden heißt nicht religiöse Anhänger werden. Buddhist heißt, Buddha heißt eigentlich Erwachen. Ja, das heißt eigentlich, diese Menschen, der Weg zur Erwachen, das ist gegangen. Ja, sie sind damit eigentlich, das ist dann wirklich Nibbana. Das ist der Nibbana-Weg, die ist eingetreten. Und die wollen jetzt mit dem Buddha weitergehen. Das heißt, dass wir nehmen Zuflucht. Wir nehmen auch Zuflucht. Das heißt eigentlich, ich betrete jetzt eigentlich den Weg zum Buddha. Ich gehe auch mit dem Buddha. Und damit, das ist das, so haben wir dann, sie haben das gehört und sie sind eigentlich dann, sie haben sich sehr gefreut, was die dann Buddha das alles erklärt hat. Und damit beenden wir diesen Lehrrede, gleichzeitig diesen Abschnitt Kahapati Vagga. Kahapati Vagga heißt alles, was für die Laien erklärt hat. Diesen Lehrreden, das ist so, ich glaube, 10 oder so, das haben wir das beendet heute. Und man kann so an diesen 10 oder 12 Lehrreden ruhig zu Hause einmal lesen. Das ist sehr interessant. Sehr interessante Lehrreden. Ja. Das sind wir Hausleute. Und das ist der Gahapati. Und da könnt ihr noch einmal lesen, wenn ihr Gelegenheit habt. Nächste ist eigentlich der Abschnitt für Bhikkhus, für die Mönche. Aber das heißt nicht der Mönche und dann für allen. Ja. Und hauptsächlich für mit den Mönchen gesprochen. Nächster Abschnitt. Und so können wir dann nächste Woche